The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 3. Juli. Der Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot ist ein großes Versprechen auf Papier. Es sind Ideen, manche konkreter, andere weniger konkret. Der Koalitionsausschuss dagegen ist der Maschinenraum der Realpolitik. Hier sollen face-to-face Probleme zwischen den Parteien ausgeräumt werden. Am Abend haben sich SPD und Union in Berlin zum CoA-Ausschuss getroffen, wie es im Bundestagsslang heißt. Carina Mössbauer ist mir zugeschaltet. Sie ist die Chefreporterin Politik von The Pioneer. Guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, liebe Chelsea.
Carina, der Streit um die Stromsteuersenkung, die plötzlich nur für Unternehmen gelten sollte, hat für Kritik gesorgt von Opposition, Wirtschaftsverbänden und von Medien. Gibt es jetzt hier eine Lösung?
Tja, also nicht wirklich eine, die es nicht eben schon vor dieser 6-stündigen Sitzung gegeben hätte. Denn obwohl im Vorfeld wirklich in verschiedenen Runden unter Hochdruck an einer Lösung gearbeitet worden war, hat es gestern echt ziemlich lange gedauert. Und am Ende wurde der gordische Knoten doch nicht durchschlagen. Tja, in der Union hat man ja im Vorfeld ziemlich Druck aufgebaut. Insbesondere CSU-Chef Markus Söder hatte die Backen doch ein wenig aufgeblasen, um am Ende dann wohl ziemlich kleinlaut beizugeben. Denn es bleibt dabei. Erstmal keine Senkung der Stromsteuer für alle, also alle Bürger. Die soll es erst geben, sobald hierfür finanzielle Spielräume bestehen, wie es im Beschluss heißt.
Welche Themen wurden ansonsten besprochen?
Ja, unter anderem die Mütterrente. Hier erzielte Söder dafür, kann man sagen, einen Punktsieg. Denn auch hier hatte es Twist gegeben, weil Arbeitsministerin Bärbel Baas das CSU-Lieblingsprojekt erst ab 2028 eingeplant hatte. Die Begründung von Baas: technische Umsetzung nicht früher möglich. Doch so lange wollte die CSU eben nicht warten und knüpfte dann gleich mal die Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48%, also das SPD-Vorhaben, an eben die Mütterrente. Und nun kommt die Mütterrente schon ab Januar 2027. Anderes Thema gestern Abend, das Bürgergeld. Da ging es um die angekündigten schärferen Sanktionen und eine kürzere Karenzzeit. Bärbel Baas wird wohl im Herbst den Gesetzesentwurf ins Kabinett einbringen.
Ist es eigentlich eine große Sorge bei Schwarz-Rot, dass man am Ende genau so eine Streitkoalition werden könnte wie die Ampel damals?
Ja, ganz genau. Und deswegen legen die Koalitionäre auch wirklich viel Wert darauf, dass der Haussegen trotz ersten Zoff nicht dauerhaft schief hängt. Kanzleramtschef Thorsten Frey räumte öffentlich ein, dass es nicht ganz fair war, dass dieses Stromsteuerdebakel nur bei der SPD abgeladen wurde. Schließlich hatte nicht nur Kanzler Friedrich Merz persönlich, sondern eben das ganze Kabinett die Entscheidung abgesegnet.
Dann vielen Dank, Carina, für diese Einblicke hinter die Kulissen.
Gerne doch, liebe Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Dagmar Rosenfeld von The Pioneer und Robin Alexander von Welt sprechen in einer neuen Episode von Machtwechsel über den Kanzler. Anne Schwedt an der Wall Street weiß, welcher Börsengang für Aufsehen sorgt. Wir schauen nach China, wo ältere Menschen in der digitalen Welt analoge Hilfe bekommen. Und wir weisen auf ein Sport-Highlight hin, das man vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte. Gestern Abend gab es das hier live auf der Pioneer One.
Frau Präsidentin, ich bedanke mich für das Vertrauen und ich nehme die Wahl an.
Deutschland braucht weniger Verwalter und mehr Möglichmacher.
Wer regiert Deutschland?
Wir leben in Zeiten eines tiefgreifenden Wechsels, eines tiefen Umbruchs.
Die Demokratie hat viel mehr Kraft, als viele es glauben.
Machtwechsel
mit Dagmar Rosenfeld von The Pioneer
und Robin Alexander von Welt.
Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander haben eine Live-Spezialfolge von Machtwechsel aufgenommen. Dabei steht Friedrich Merz im Zentrum. Kann der neue Kanzler Deutschland durch Wirtschaftskrise, Migrationsdebatte und geopolitische Spannungen führen? Und welche Lehren zieht er aus dem Scheitern der Ampel? Genau diese Fragen stehen auch im Mittelpunkt von Robins neuem Buch »Letzte Chance – Der neue Kanzler und der Kampf um die Demokratie«. Es geht in dem Buch um Friedrich Merz, sein Denken, seine Politik und auch um den vergangenen Wahlkampf. Robin schreibt auch über das Attentat von Aschaffenburg. Am 22. Januar tötete ein Asylbewerber mit einem Messer in einem Park ein marokkanisches Kleinkind. Ein Mann wollte helfen, ging dazwischen, auch er wurde getötet. Die Tat bewegte Deutschland und auch Merz zutiefst und verschärfte im Wahlkampf die Migrationsdebatte. Robin hat Teile aus seinem Buch vorgelesen. Dagmar hat ihn befragt. Das ganze Gespräch finden Sie schon in unserer neuen Pioneer-App und bei uns auf der Webseite thepioneer.de. Einen Auszug hören Sie hier und jetzt.
Ja, Robin, du berichtest über einen Friedrich Merz in einem entscheidenden Moment des CDU-Wahlkampfes. Es sind die letzten Wochen, bevor die Wähler an die Urne dürfen, und er macht einen radikalen Kurswechsel. Also das, was er trotz Magdeburg, trotz dieser harten Debatte, die öffentlich geführt wird, durchgehalten hat, nämlich auf Wirtschaft zu setzen, weil er da die Kompetenzwerte der CDU sieht, vermutet. Davon geht er jetzt ab. Auf den letzten Metern wechselt er, und das aus einer Emotion heraus, aus einem sehr emotionalen Moment. Und das ist, glaube ich, doch der krasseste Unterschied zu seinen Vorgängern, zu Olaf Scholz und zu auch Angela Merkel. Emotionalität hat es bei diesen Kanzler und beiden Kanzlern nicht gegeben. Der emotionale Merz, ist das eine gute Nachricht für Deutschland?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, und das war auch das Erstaunliche dabei. Natürlich hatten auch Merkel und Scholz Emotionen. Bei Scholz wäre ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber eigentlich glauben wir schon.
Es gehen Gerüchte. Es gibt das Gerücht.
Aber die haben das natürlich verborgen. Und Friedrich Merz hat darüber ganz offen gesprochen. Also er hat ganz offen gesprochen, dass ihn diese Morde so persönlich zugesetzt haben und dass diese Emotion Teil seiner Entscheidungsfindung war. Und das ist natürlich wirklich mutig, das so zu sagen, weil einerseits können die Leute sich, glaube ich, damit identifizieren, weil die teilen dieses Bedrohungsgefühl. Aber natürlich öffnet das einen Raum zu sagen, da will einer unser Kanzler sein, der keinen kühlen Kopf hat. Und genau das hat Olaf Scholz ja auch versucht, im Wahlkampf zu spielen.
Der nicht kühle Kopf, das ist ja ein Vorwurf, den es immer wieder bei Merz gibt, dass er in den Momenten, wenn er besonders gefallen will, wenn er merkt, eine Nummer funktioniert, also zum Beispiel auf der Republika, wo er dann jetzt, als er schon Kanzler war, sich zu Israel so deutlich geäußert hat, zu dem Gaza-Krieg, und gesagt hat, er verstehe nicht mehr, was die militärische Aktion Israels da in Gaza bewirke. Als er noch Oppositionsführer war, waren das die kleinen Paschas bei Markus Lanz, wo er über Schüler mit Migrationshintergrund erzählt hat. Also es gibt immer wieder bei Merz diese Momente, wo es ihn hinreißt. Hast du das Gefühl, er will sich das jetzt abgewöhnen in seiner Kanzlerschaft, oder sieht er das sozusagen auch als einen Vorteil, den er damit ins Amt bringt?
Naja, man könnte ja argumentieren, lag er denn daneben? Also lag er daneben zu sagen, Aschaffenburg ändert zumindest die Stimmung in diesem Land? Lag er denn daneben bei den kleinen Paschas? Lag er denn daneben zu sagen, wir verstehen nicht, was in Gaza passiert? Und das Neueste ist ja, er sagt, die Israelis machen für uns die Drecksarbeit, wenn sie die Atomanlagen im Iran bombardieren. Auch da könnte man sagen, es ist so ein Stück weit jenseits der ausgetretenen semantischen Pfade des Politikbetriebes. Aber wir haben doch bei Scholz immer kritisiert, dass er die Leute nicht erreicht und dass er in dieser technokratisch abgedichteten Sprache bleibt. Jetzt haben wir einen, der es nicht so macht.
Du hast ja auch in deinem Buch, beschreibst du, dass nach diesem Telefonschalte, wo besprochen wird, was machen wir jetzt, was ziehen wir für Konsequenzen aus Aschaffenburg, in der Nacht Friedrich Merz diesen 5-Punkte-Plan entwirft. Alleine. Also da ist Merz ganz mit sich selbst und präsentiert am nächsten Tag das Resultat. Aber die Vorarbeit haben ja andere geleistet. Das waren ja Dobrindt, es waren Frey, es waren Spahn und Linnemann, die ja schon länger darauf gedrängt haben, dieses Migrationsthema anzunehmen. Wie viel Einfluss haben diese Männer auf Friedrich Merz und welchen Einfluss haben sie auch jetzt auf ihn als Kanzler? Welche Bedeutung haben sie in dieser Regierung?
Das muss man verstehen, wenn man Merz beurteilen will. Normalerweise in Deutschland ist Politik so, sie kennen einen Spitzenpolitiker, aber das ist wie so beim Radfahren ein Teamleiter. Also hinter diesem Spitzenpolitiker gibt es 3, 4, 5 Leute, die mit ihm durch alle Ämter ziehen. Also die mit ihm schon mal Ministerpräsident waren oder Gesundheitsminister. Und die kennen sich seit 20, 30 Jahren. Das war bei Merkel so, das war bei Scholz so, das war bei Schröder, das ist eigentlich bei jedem so. Und bei Merz ist das irre, dass er diese Leute nicht hat. Also er hat natürlich Fans in der CDU und Leute, die ihm helfen, aber dieses Team, das sich schon in Leitungsfunktionen ausgezeichnet hat, hat er nicht. Die muss er finden in einer Fraktion, deren Chef er wird 2022, die alle gar nicht seine Fans sind. Und dann nimmt er ganz unterschiedliche Leute. Zum Beispiel dieser Alexander Dobrindt ist eigentlich der Statthalter von Markus Söder in Berlin, also seinem Gegner. Oder Thorsten Frey war schon vorher da. Jens Spahn hat mal gegen ihn kandidiert. Ja, so. Aber er hat diese Vierergruppe, 4 Männer, und die versuchen so eine Art strategisches Zentrum der Unionsparteien aufzubauen. Ne? Und oft hat man dieses Momentum, die tragen ihm was vor. Und er überlegt sich das und kommt am nächsten Morgen wieder oder ein paar Stunden später und macht das, aber noch plus 10%.
Die CDU hat sich ja dann, wir haben es alle mitbekommen, entschieden, auf das Thema Migration zu gehen in den letzten Wahlkampfwochen. Am Ende hat sie ein Ergebnis von 28,6% geholt. Ein für sie enttäuschendes Ergebnis. In deinem Buch beschreibst du den einsamen Carsten Linnemann im Konrad-Adenauer-Haus, der nach vielen Pilz immer noch auf die letzten Wahlkreise wartet und schon über seinen eigenen Rücktritt nachdenkt. Aus heutiger Perspektive, man hat ja immer im Nachhinein leicht reden, aber aus heutiger Perspektive, war es ein Fehler, auf Migration zu gehen? Oder war es für Merz alternativlos, weil sonst die selbsternannte Alternative dominiert hätte? Weil ich habe mir jetzt noch mal die Nachwahlbefragung angeguckt. Warum haben Menschen Union gewählt? Also sowohl diejenigen, die zum ersten Mal Union gewählt haben, als die auch schon immer Union gewählt haben. Und das mit weitem, weitem Abstand ganz vorne das Thema Wirtschaft und nicht Zuwanderung.
Dazu kann man sich auf unterschiedliche Standpunkte stellen. Ein Standpunkt wäre, Migration ist so ein toxisches Thema, das kann nur die AfD spielen und alle Parteien der Mitte sollten die Finger davon lassen. Das Problem dieses Standpunkts ist, dass er natürlich entlastet, weil man dann keine Antworten geben muss auf ein Thema. Und deshalb wird ja aus dieser Strategenrunde an Merz rangetragen, mit Aschaffenburg können wir nicht an unserem Wirtschaftswahlkampf festhalten, nicht weil der nicht gut wäre, sondern weil dieses Bilder von diesem Mord bringen das Thema Migration so oder so in die Bevölkerung. Und weil Olaf Scholz keine Antwort mehr hat, der sagt ja Dinge, mit denen er nicht durchdringt, entsteht eine kommunikative Lücke. Und die sagen ihm, du musst die kommunikative Lücke füllen, sonst macht's die AfD. Also die argumentieren genau in die gegenseitige Richtung. Und ich persönlich wäre bei dieser zweiten Variante gewesen. Also ich hätte der Union geraten, versucht es mit einem Wirtschaftswahlkampf, weil da sind eure Kompetenzwerte am höchsten. Aber natürlich müsst ihr eine Antwort haben auf solche Fragen. Nur, sie nehmen dann ja einen zweiten Schritt. Und den macht Merz ganz alleine, ohne die Strategen. Nämlich nach den 5 Punkten kommt er ja einen Tag später damit und jetzt machen wir Anträge mit der AfD im Bundestag. Wo auch die Leute irritiert sind, die ihm zum Migrationsthema geraten haben. Und ich glaube, das war die Überdrehung zu viel.
Überdrehung zu viel, da sind wir dann bei der Ampel. Und das ist ja was, was sich wie der rote Faden durch dein Buch zieht, nämlich die Fehler der Ampel analysieren und gleichzeitig sich die Frage zu stellen, was kann die jetzige Regierung daraus lernen, beziehungsweise was sollte sie auf keinen Fall tun. Wann aus deiner Sicht war der Moment, wo die Ampel falsch abgebogen ist? Also wo war der Point of No Return, wo da in dieser Koalition nichts mehr zu retten war?
Ich glaube, jetzt gebe ich eine andere Antwort als in unserem Vorgespräch. Ich hoffe, dass es.
Ich Robin hat nochmal nachgedacht. Das ist doch super. Ich bringe diesen Mann zum Nachdenken. Ist das
nicht also in unserem Vorgespräch hatte ich gesagt, oder haben wir uns darauf geeinigt, kongenial, dass es zwei Punkte gibt. Einmal nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine macht Olaf Scholz ein Sondervermögen. Das ist eine historische Tat, das wird bleiben. Aber danach gibt er die Parole aus, außer dieser Aufrüstung der Bundeswehr ändert sich nichts. Also wir können alles durchziehen, jedes Sozialprogramm und so weiter. Und da verschenkt er ein Momentum, weil unter dem Begriff Zeitenwende hätte man auch noch mehr ändern können. Und der zweite Punkt ist, im Herbst 2023 gibt es dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Haushalte durchstreicht, weil die haben so einen Buchungstrick gemacht, der wird für nichtig erklärt. Und danach hätte Scholz sagen können, jetzt müssen wir nochmal alles neu ansetzen. Und zu versuchen, mit minus 60 Milliarden das gleiche Programm durchzuziehen, das konnte nicht klappen.
Das war heute Nachmittag deine Erklärung. Jetzt, ein paar Stunden später?
Ja, ich glaube, das kommt ja auch in dem Buch gut rüber. Eigentlich geben die sich im Sommer 2024 auf. Also die verreisen im Sommer 2024 nochmal und kommen wieder. Und danach läuft eigentlich ein episches Game. Alle wissen, es geht zugrunde. Wir dürfen nur nicht dabei erwischt werden, wie wir es zugrunde gehen lassen. Also es beginnt eigentlich ein Blame Game.
Ja, lass uns mal Sommer 2024. Da lädt Scholz die Grünen zu sich ins Kanzleramt ein. Die FDP ist nicht dabei. Und wir sind mitten im Streit darüber, wie stellen wir einen Haushalt auf, nachdem Karlsruhe uns diese Vorgaben gemacht hat. Und da bespricht Scholz etwas mit den Grünen, was man nachher vor allem der FDP in die Schuhe schiebt, nämlich damit zu spekulieren, was ist, wenn die Koalition platzt.
Ja, also Scholz macht den Grünen den Vorschlag, wir bringen den Haushalt ein und wenn die FDP nicht mitstimmt, dann machen wir ohne sie weiter. Dann schmeißen wir sie raus. Und die Grünen sagen, nee, das machen wir nicht. Können wir nicht machen, staatspolitische Vernunft. Das ist das Interessante. In diesem Sommer 2024 wissen alle drei, es geht zu Ende, haben aber unterschiedliche Strategien. Also die FDP will, dass es so aussieht, als sei nicht sie schuld gewesen. Ein Unterfangen, das megamäßig scheitert, weil heute denkt jeder, dass die FDP schuld war. Was vielleicht damit zu tun hat, dass man sich mit einer PowerPoint-Präsentation
erwischen hat lassen.
Aber die FDP ist nicht besonders perfide, sondern geht besonders tollpatschig vor. Mhm. Ne? Und auch die SPD hat einen Plan, wie sie den schwarzen Peter bei der FDP ablagert. Und das Interessante ist, dass die dritte Partei, die Grünen, sagen, das machen wir nicht mit. Also Habeck sagt, wir sind die neue Partei der staatspolitischen Vernunft. Wir müssen die Erwachsenen auf dem Kindergeburtstag sein. Die dürfen sich streiten, aber wir dürfen uns dabei nicht erwischen lassen. Hat ihm allerdings am Ende auch nichts genutzt. Mhm.
Im Machtwechsel-Podcast ist es wie mit unserem ganzen Journalismus. Der macht auch nur Sinn, wenn Sie mit an Bord sind. The Pioneer wird vor allem durch Sie, die Hörer und Leser, zu dem, was es ist. Ein Ort, an dem man journalistisch diskutiert, wirklich zuhört und auch mal andere politische Meinungen feiert. Falls Sie noch kein Pioneer sind, ist jetzt wirklich eine gute Gelegenheit dazu. Kommen Sie an Bord und lesen Sie auf unserer Seite und in unserer App die exklusive Newsletter von Gabor Steingart, von unserer Börsenreporterin Anne Schwedt, von unseren Hauptstadtjournalisten mit allen Hintergründen rund um das politische Berlin. Sie hören die Podcasts von Juli C., von Alef Doğan, von Carina Mössbauer und Jörg Thaddäus, von den Ökonomen Lars Feld und Justus Haukapp und natürlich auch den Machtwechsel von Dagmar und Robin. Politik, Kultur, Literatur, Wirtschaft und alles, was relevant ist. Und das ist unser Angebot für kurze Zeit. Den Preis bestimmen Sie. Für ein ganzes Jahr Pay What You Want für alle exklusiven Inhalte. Sie können monatlich kündigen. Alle Infos finden Sie in den Shownotes. Es lohnt sich. Wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat unsere Börsenreporterin Anne Schwedt an der Wall Street die neuesten Auslieferungszahlen von Tesla für uns. Guten Morgen, Anne. Wie schlägt sich Elon Musks Autofirma denn aktuell?
Hi Chelsea, ja, Tesla hat im zweiten Quartal rund 384.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind 14% weniger als im Vorjahr und der zweite Rückgang in Folge. Trotzdem reagierte die Börse erleichtert. Die Zahlen fielen nämlich besser aus, als viele befürchtet hatten. Die Aktie legte zeitweise um fast 5% zu. Der Großteil der Auslieferungen entfiel erneut auf die Modelle 3 und Y, während die teureren Modelle und der Cybertruck weiter an Bedeutung verlieren. Gründe für den Rückgang sind vor allem die starke Konkurrenz aus China, eine schwächelnde Nachfrage und politische Kontroversen rund um Elon Musk. Trotz der schwächeren Zahlen bleibt Tesla an der Börse aber gefragt, weil viele Investoren hoffen, dass das Schlimmste überstanden ist. Die Erwartungen für die kommenden Quartale sind aber gedämpft, vor allem angesichts der politischen Unsicherheiten und der Debatte um Subventionen für E-Autos in den USA. Tesla bleibt also im Fokus und die nächsten Quartalszahlen in 3 Wochen werden hier mit Spannung erwartet, Chelsea.
Und außerdem sprechen die Anleger über einen neuen Börsengang, richtig?
Ja, genau, und zwar über den geplanten Börsengang von Figma. Das Design-Software-Unternehmen hat offiziell die Unterlagen für ein IPO eingereicht und will demnächst unter dem Ticker FIG an der New York Stock Exchange starten. Analysten erwarten, dass Figma mit dem Börsengang bis zu 1,5 Milliarden Dollar einsammeln könnte. Das wäre einer der größten Tech-IPOs des Jahres. Figma ist nach dem geplatzten 20-Milliarden-Deal mit Adobe weiter auf Wachstumskurs. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um satte 46%, der Gewinn verdreifachte sich sogar. Weltweit nutzen über 13.000 Millionen Menschen die Plattform, darunter große Namen wie Netflix, Duolingo und Stripe. Besonders spannend ist auch, 2/3 der Nutzer sind inzwischen gar keine Designer mehr, sondern etwa Entwickler oder Marketingteams. Figma wird also immer mehr zum Allround-Tool für digitale Produktteams. Das Unternehmen will jetzt das frische Geld dann vor allem in KI, neue Produkte und Übernahmen stecken. Auch Investitionen in Bitcoin und Stablecoins tauchen in den Unterlagen auf. Also es wird auf jeden Fall spannend und es wird auch ein Stimmungsbarometer für weitere große Tech-Börsengänge in diesem Jahr.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass die Digitalisierung, die eigentlich menschliches Personal einsparen soll, manchmal auch direkt neues Personal erfordert. So lässt es sich aktuell in China beobachten. Das Land ist, was den technologischen Fortschritt betrifft, oft schon deutlich weiter als Deutschland. Doch Chinas ältere Generation hat manchmal Probleme, da mitzuhalten. Das zeigt sich vor allem in Krankenhäusern, denn auch hier läuft bereits vieles über Apps und Touchscreens und überfordert die Senioren. Wo ein Bedarf ist, da ist eine Dienstleistung meist nicht weit. Immer mehr ältere Chinesen mieten sich einfach eine jüngere Person, die sie beim Gang ins Krankenhaus begleitet und ihnen die digitale Anmeldung abnimmt. Kostenpunkt rund 35 Euro für 4 Stunden. In einem Bericht des Weltspiegel erklärt Krankenhausbegleiterin Meng Jia ihren neuen Job.
Angesichts der alternden Bevölkerung Chinas ist die Patientenbegleitungsbranche eine goldene Chance. Unser Dienst kann für viele Familien eine große Hilfe sein.
Chinas Bevölkerung wird immer älter und durch die ehemalige Ein-Kind-Politik ist der Nachwuchs der älteren Chinesen oft beruflich zu eingespannt, um seine Eltern selbst zu begleiten. Für viele junge Chinesen ist die Patientenbegleitung eine gute Möglichkeit, selbstständig etwas Geld zu verdienen und nebenbei etwas Gutes zu tun. Junge Chinesen können zeigen, was eine KI niemals hat: ein Herz für Mitmenschen.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass gestern die Fußball-Europameisterschaft der Frauen offiziell begonnen hat und es in Deutschland kaum jemand mitbekommen hat. Und das, obwohl die deutschen Frauen die Europameisterschaft bereits 8-mal gewonnen haben. Dieses Mal findet das Turnier in der Schweiz statt. Den Auftakt haben gestern Abend Island und Finnland gemacht. Deutschland wird sich morgen um 21 Uhr gegen Polen behaupten müssen. Vorbereitet sind sie auf jeden Fall. Im letzten Heimspiel vor der EM hatte Deutschland die Niederlande platt gemacht mit 4:0.
Yeah.
Die UEFA-Frauenfußballchefin Nadine Kessler erwartet ein Rekordturnier. Sie berichtet, dass sich Menschen aus 114 Ländern Tickets gekauft haben. Das habe es im Frauenfußball so noch nie gegeben. Allein aus Deutschland werden mehr als 60.000 Fans erwartet. Einen anderen, etwas weniger erfreulichen Rekord liefert das Thermometer. Denn auch die Schweiz schwitzt bei Temperaturen um 30 Grad und die Spielerinnen und Zuschauer mit ihr. Die sonst so strengen Regeln im Stadion wurden daher etwas gelockert. Es ist den Fans ausnahmsweise erlaubt, eigene Wasserflaschen mitzubringen. Da ist es doch viel besser, die EM zu Hause vor dem Fernseher zu verfolgen. Vielleicht mit einem kühlen Bier in der einen Hand und einem Eis in der anderen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen sonnigen Start in diesen neuen Sommertag heute. Mein Name ist Chelsea Speaker und morgen hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place. Here it is, a groove slightly transformed. Just a bit of a break from the norm. Just a little something to break the monotony of all that hardcore dance that has gotten to be a little bit out of control. It's cool to dance, but what about a groove that soothes and moves romance? Give me a soft, subtle mix. And if it ain't broke, then don't try to fix it. And think of the summers of the past. Adjust the bass and let the Alpine blast. Pop in my CD and let me run a rhyme. And put your car on cruise and lay back, cause it's summertime. Sort of a buzz, but back then I didn't really know what it was. But now I see what happened is the way that people respond to summer madness. The weather is hot and girls are dressing less and checking out the fellas to tell them who's best. Riding around in your Jeep or your Benzos or in your Nissan sitting on Lorenzo's. Back in Philly we be out in the park. A place called the Plateau is where everybody go. Guys out hunting and girls doing likewise. Honking at the honey in front of you with the light eyes. She turn around and see what you beeping at. It's like the summer's a natural aphrodisiac. And with a pen and pad, I compose this rhyme to hip you and to get you equipped for the summertime.